Ja, muss ja eigentlich aktuell wirklich unterscheiden zwischen Zinsausblick vor dem Krieg im Mittleren Osten und nach dem Krieg im Mittleren Osten. Wenn es Krieg gibt und wenn es höhere Ölpreise gibt, stärkt das wieder den Dollar. Natürlich kann auch mal der Dollar noch wieder an Wert verlieren, aber ein Wertverlust bedeutet nicht, dass ich automatisch nicht mehr die internationale Leitwährung bin. Wenn ich als Notenbank glaubwürdig bin, und das kommt doch auch über Unabhängigkeit, dann muss ich im Grunde genommen weniger machen mit meiner Zinspolitik, um meine Ziele zu erreichen. Wir besitzen in Europa unheimlich viel Spargeld. Wir sind immer noch vermögend, aber da muss ich halt dafür sorgen, dass dieses Kapital halt auch eingesetzt wird in sinnbringende, zukunftsorientierte Investitionen.
Psst, Bankgeheimnis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bankgeheimnis, unserem Podcast rund um die Finanzierung der Wirtschaft. Ich bin Friederike Böhme und Volkswirtin im Bankenverband.
Und mein Name ist Hendrik Hartenstein, ich leite die Unternehmensfinanzierung. Ja, Friederike, Geldpolitik, Inflation, die Kursentwicklung von Euro und US-Dollar und das Ganze in einem schwierigen geopolitischen Umfeld, das ist dein Daily Business und darüber wollen wir heute sprechen.
Ja, ganz genau. Also die Inflationsrate im Euroraum hat sich zuletzt um das EZB-Ziel von 2% bewegt und auch die Leitzinsen sind seit Juni 2025 nicht mehr gesenkt worden. Und trotzdem bleibt der Ausblick auf die Geldpolitik natürlich spannend. Wir haben jetzt aufgrund der militärischen Auseinandersetzung im Iran zuletzt gesehen, dass die Energiepreise kräftig gestiegen sind. Und wie stark und auch wie nachhaltig diese Entwicklung ausfallen wird, das hängt natürlich jetzt entscheidend von der Dauer und auch vom weiteren Verlauf des Konflikts ab. Und deswegen wollen wir heute mal schauen, welche Auswirkungen hat das auf die Inflation und auch auf die Geldpolitik im Euroraum. Und wir blicken auch in die USA. Dort hat sich der politische Druck auf die Notenbank Fed zuletzt erhöht. Wir wollen uns anschauen, was das für die Geldpolitik bedeutet, für die Finanzstabilität und die Rolle des Dollar.
Und darüber sprechen wir heute mit Carsten Bruszewski. Er ist Chefvolkswirt der ING DiBa. Herzlich willkommen, Herr Bruszewski. Wir starten gerne mit einer Warm-up-Frage. Sie sind U23-Weltmeister im Rudern geworden. Welche Erfahrungen aus dem Leistungssport helfen Ihnen denn bei der alltäglichen Arbeit?
Aktuell hört sich eher so an, dass man damit gelernt hat, auch mal durch den Tunnel zu gehen, weil man unheimlich sich daran gewöhnt hat, um mit Schmerzen umgehen zu können. Allgemein, wenn man erstmal die ganzen Notsituationen, die wir auch auf der Arbeit haben, ein bisschen außer Acht lässt, dann hilft Leistungssport schon, um diszipliniert zu sein, um strukturiert zu sein, aber auch sicherlich, wenn man sich mit den Finanzmärkten beschäftigt, um kurzfristig immer wieder von 0 auf 100 fahren zu können.
Genau darüber wollen wir jetzt heute auch sprechen und wir wollen auch so ein bisschen schauen auf die Geldpolitik im Euroraum und den USA. Deswegen lassen Sie uns starten mit der aktuellen geldpolitischen Situation. Im Euroraum ist die Inflationsrate zuletzt leicht unter die Zielmarke von 2% gerutscht und in den USA, da liegt die Teuerungsrate bei knapp 2,5%. Was bedeutet denn dieses jeweilige Preisniveau ganz grundsätzlich für Ihren Ausblick auf die Zinspolitik der EZB und der Fed?
Ja, muss ja eigentlich aktuell wirklich unterscheiden zwischen Zinsausblick vor dem Krieg im Mittleren Osten und nach dem Krieg im Mittleren Osten. Also vor dem Krieg im Mittleren Osten hatten wir eigentlich gedacht, naja, in Europa, da wird eigentlich fast nichts mehr passieren. Ja, wenn überhaupt, dann macht sich die EZB eventuell mal Sorgen über eine zu niedrige Inflation. Aber auch da, wo wir jetzt standen, das war noch nicht dramatisch genug. Also ich denke, die ganze Zeit dieser Good Place, über den Christine Lagarde immer spricht, der wird noch eine Weile bleiben. In USA war eher die Geschichte, ne, ein bisschen doch mal noch leicht zu hoch und da erwarten wir halt auch noch mehr Inflationsdruck in den kommenden Monaten aufgrund der Zölle. Und die Fed hat natürlich auch dieses tolle doppelte Mandat, also Dual Mandate, und macht sich wahrscheinlich in den kommenden Monaten auch ein bisschen mehr Sorgen noch über den abkühlenden Arbeitsmarkt. Von daher dachten wir auch vor dem Krieg noch, dass da bestimmt noch so zwei Zinssenkungen kommen werden. So, jetzt fast forward, ja, wir sind mittendrin, die Situation kann sich ständig verändern. Für Europa, für die EZB sind meiner Meinung nach ist die ganzen Diskussionen über eine mögliche Leitzinssenkung komplett vom Tisch. Im Gegenteil, jetzt kommen natürlich die ganzen Erinnerungen zu 2022 wieder zurück, ja, zu hohe Energiepreise, eventuell eine Inflationsspirale, die nach oben gehen könnte. Ist für uns aktuell auch zu früh, um das wirklich unseren Call für die EZB zu verändern. Ja, wir sagen nur, naja, also Zinssenkung definitiv vom Tisch. Eventuell könnte eine EZB dann auch mal wieder noch sich Zinserhöhung dieses Jahr schon anschauen, weil, und das ist das große Problem, die EZB einfach doch auch noch diese Erinnerung hat an die 22er, 23er Periode, wo sie doch eigentlich zu spät reagiert hat. Für die Fed ist die Geschichte ein bisschen anders. Da sind jetzt auch die gestiegenen Ölpreise nicht ganz so ein Problem wie in Europa. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz davon aus, dass dann weiterhin noch Zinssenkungen kommen. Aber halt erst später, als wir das vorher dachten. So, wir haben jetzt für die Fed immer noch 2 Zinssenkungen drin, aber dann erst zum Jahresende.
Wie weit sollte die EZB durch die energiepreisbedingten Sprünge hindurchschauen? Und ab wann ist es dann auch mit Zweit- und Drittrundeneffekten etwas, wo sie reagieren müsste? Haben Sie da irgendwie eine Faustformel?
Die Faustformel ist, das wissen Sie ja auch, dass man das Wort transitory, glaube ich, nicht mehr so gerne hört in Frankfurt, gerade im Eurotower, weil das war ja das ganze Problem 2022, wo man auch davon ausging, okay, ich kann als Notenbank durch so einen Ölpreisschock durchhinschauen. Ja, sicherlich auch in Europa ist ein Ölpreisschock ja eigentlich stagflationär. Ja. Ja, treibt die Inflation, aber gleichzeitig tut das auch der Wirtschaft unheimlich weh. Und dann kann man auch als Notenbank da mal da durchschauen. Hat die EZB 22 zu lange gemacht? Von daher denke ich, dass sie den Fehler jetzt nicht nochmal machen würde. Ob sie dann jetzt wirklich über Zinserhöhung nachdenken würde, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. So, natürlich ist aktuell alles noch so undeutlich, aber gehen wir mal von so einem Worst-Case-Szenario aus, in dem dann ein Ölpreis vielleicht doch eine längere Weile über 100 Dollar pro Barrel steht. So, dann haben wir natürlich wieder eine enorme Inflationsspirale, die auch dann losgetreten wird. Dann haben wir wahrscheinlich ein paar Monate mit einer Inflation von 3,5-4,5%. Dann wird die EZB, denke ich, leicht reagieren. Und was ist anders aktuell als 2022? 2022 kamen wir natürlich auch eigentlich in diese Energiekrise rein mit einem Arbeitsmarkt, der doch relativ stabil war. Der ist jetzt hat sich ein bisschen mehr abgekühlt. Wir kamen damals auch in eine Situation rein, in der der stabile Arbeitsmarkt es auch einfacher gemacht hat, um so eine Lohnpreisspirale loszutreten. Also es gab dadurch dann doch nochmal diesen starken Anstieg auch bei den Löhnen. Davon gehe ich aktuell nicht aus, auch angesichts der ganzen strukturellen Herausforderungen, die der europäische Arbeitsmarkt hat. Der andere Punkt ist, dass ich auch nicht denke, dass wir jetzt so viel Regierungsunterstützung, also nicht so mal so viele Fiskalimpulse bekommen werden, um den Anstieg der Ölpreise aufzufangen, ja, ob das nun dann wieder über Preisdeckel wäre, über Subventionen wäre. Ich glaube, da wird sich Europa auch ein bisschen zurückhalten. So, und damit ist halt die Gefahr, dass wir so eine richtige ordentliche Preis-Lohn- oder Lohn-Preisspirale bekommen, geringer. Das würde es der EZB auch erlauben, um jetzt nicht stark den Leitzins zu erhöhen. Aber wird in so einem Szenario 100, 120 Dollar pro Barrel über ein paar Monate, denke ich, würde die EZB doch wahrscheinlich mal zucken. Einfach nur, um ihre Glaubwürdigkeit zu verteidigen.
Sie hatten mit Blick auf die Inflation in den USA auch die Zollpolitik angesprochen. Das ist ja jetzt so, dass der oberste Gerichtshof die Zollpolitik der US-Regierung teilweise für unrechtmäßig erklärt hat. Und jetzt besteht eine gewisse Unsicherheit, wie es gerade mittelfristig mit der Zollpolitik weitergeht. Welche Effekte erwarten Sie für die Inflation in den USA?
Ja, also in den USA wissen wir, dass es einfach eine Weile dauert. Ja, das war auch eigentlich schon nach den ersten Zöllen vom letzten Jahr war es deutlich, ja, dass der effektive Zollsatz noch darunter lag. Hatte damit zu tun, dass einerseits auch nicht so viele Zölle dann eigentlich einkassiert wurden an den Grenzen und andererseits auch damit, dass die Unternehmen halt viele der Kosten aufgefangen haben, absorbiert haben in ihren Gewinnmargen. Das kann ich aber nicht endlos machen. Dadurch gingen wir halt davon aus, dass jetzt mal ohne Supreme Court Urteil und neue Zölle, komme ich gleich drauf, dass wir so jetzt im Laufe des Jahres 26 nochmal, wie gesagt, so einen verzögerten Druck auf die Inflation bekommen würden. Wir hatten immer gesagt, okay, dann geht das so Auf jeden Fall, ja, 3% nochmal leichter drüber. Einfach nur, weil dann die Zölle doch weitergegeben werden an den Rest der Wirtschaft. Wenn man sich anschaut, die neuen Zölle, und da ist natürlich auch, ja, weil jedes Wochenende denkt sich Donald Trump was anderes aus. Jetzt ist halt der Krieg im Mittleren Osten. Vor anderthalb Wochen, jetzt an dem Tag, an dem wir aufnehmen, waren noch groß Supreme Court und Zölle und wieder neue Zölle. Es bleibt ja weiterhin undeutlich, reden wir es eigentlich über 10%, die bisher angekündigt wurden, oder doch noch 15%. Das war auch schon mal so eine Unsicherheit. Aber wie gesagt, der Inflationsdruck in den USA wird zunehmen. Für uns in Europa ist es eigentlich noch spannender, weil für uns in Europa natürlich die große Frage wäre, reagiert Europa jetzt wirklich mit Gegenmaßnahmen? Und das ist ja auch ein bisschen undeutlich. Da hatten wir eine Weile, Grönland-Konflikt, hat er gezeigt, dass Europa jetzt doch ein bisschen mutiger geworden ist gegenüber Donald Trump. Wenn wir jetzt eine Situation hätten, in der die neuen Zölle von Donald Trump, ja, ob nun 10% oder 15%, zu wirklichen Gegenzöllen der Europäischen Union führen würden, dann hätten wir auch ein Inflationsthema nochmal in Europa. Ohne die Gegenmaßnahmen hätten wir das nicht. Das haben wir auch nie vergessen. Dann sind halt Zölle inflationär in den USA, aber nicht bei uns in Europa. Im Gegenteil, was wir ja auch jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, ist, dass durch die Zölle in den USA ja vor allem auch viele chinesische Produkte nach Europa gekommen sind zu Dumpingpreisen. So, das heißt, die Zölle von Trump inflationär in den USA waren bisher, wie sagen, in der Tendenz fast disinflationär in Europa. Sollte aber Europa jetzt reagieren mit Gegenzöllen, dann wird es auf einmal auch wieder eine Inflationsgeschichte. Aber allgemein, ne, wird die 10-15%, werden jetzt für mich nicht mehr eine Geschichte, die wirklich ausschlaggebend ist für die EZB, weil das Interessante ja doch ist, dass diese Resilienz, ja, das tolle neue Modewort der europäischen Konjunktur, der europäischen Wirtschaft, doch relativ gut ist. Dass die Inflationsrate ein Stück nach unten gekommen ist, auch wenn halt die Kerninflation oder auch die Dienstleistungsinflation für eine EZB immer noch zu hoch ist. Aber von daher, ich denke, dass die Zölle das geringste Problem sind. Bei den Ölpreisen, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück, auch da hatte die EZB, war auch spannend, im Dezember gerade nochmal neue Berechnungen angestellt gehabt, für alle, die das verpasst haben. Und da war so die neue Faustregel, dass halt ein 14-prozentiger Anstieg der Ölpreise die Inflationsrate um 0,5 Prozentpunkte nach oben erhöhen würden. Also, das gibt schon mal an, wo wir hingehen könnten. Und von daher sind halt wirklich, ist jetzt das, was wir im Mittleren Osten sehen, für die Inflationsentwicklung in Europa viel, viel relevanter als die Zölle.
Ich will einmal auf den Euro-Dollar-Wechselkurs schauen. Im vergangenen Jahr hat der Euro gegenüber dem Dollar deutlich aufgewertet. Zuletzt durch die Auseinandersetzung im Iran hat der Dollar wieder etwas aufgeholt. Welche Entwicklung erwarten Sie in dieser Hinsicht in den kommenden Monaten?
Wir waren da auch nie, auch als Research House, nie großer Fan der ganzen Sell America Inc. Geschichte. Haben wir auch im letzten Jahr nicht so ganz geglaubt. Also wir sehen auch weiterhin eigentlich wenig Zeichen jetzt von der De-Dollarization, also einem Ende des Dollars als Leitwährung. Was wir für dieses Jahr auch jetzt mal erstmal ganz kurz über bis vor dem Krieg, gingen wir eigentlich davon aus, dass letztendlich die Zinsdifferenzen zwischen den USA und Europa entscheidend sein werden für den Wechselkurs. Hatten wir immer gedacht, okay, ja, USA, am Anfang erklärt, zwei Zinssenkungen, Europa keine, spricht dafür, dass wir noch einen leichten weiteren Anstieg des Euros sehen werden. Vor zwei Wochen hatten wir so noch 1,20, 1,21 erwartet. So, was wir jetzt natürlich sehen, das kennen wir auch, das ist eigentlich fast wie Lehrbuch VWL gerade, wenn es Krieg gibt und wenn es höhere Ölpreise gibt, stärkt das wieder den Dollar. Das war auch genauso, das sehen wir jetzt. Wir glauben halt weiterhin, ja, dadurch, dass wir jetzt bisher auch noch nicht unsere geldpolitischen Annahmen stark verändert haben, einfach nur ein bisschen nach hinten rausgezogen haben, aber unterm Strich stehen bei uns weiterhin diese zwei Zinssenkungen der FED und keiner der EZB. Das spricht also dafür, dass wir auch zum Jahresende dann wieder einen leicht stärkeren Euro haben werden. Also wir gehen jetzt so mit 1,19 wahrscheinlich ins Rennen. Ja, das ist ein leichter Anstieg, aber nichts Dramatisches. Alles auch, das muss man ja vielleicht doch sagen, was haben denn die ganzen Researchhäuser für Annahmen? Wir haben aktuell in unserem Basisszenario die Annahme drin, dass dieser Krieg, der militärische Konflikt, so um die 2 Wochen dauern wird, dass die Straße von Hormuz so 3 bis 4 Wochen blockiert ist, aber sich danach die Sache wieder einigermaßen normalisiert, auf jeden Fall die Handelsroute wieder aufgehen wird, ja, und wir damit halt eigentlich in ein paar Monaten nicht mehr über die wirtschaftlichen Folgen des Krieges im Mittleren Osten sprechen. Die politischen ja, aber nicht mehr die wirtschaftlichen. Ja, das wäre also wirklich ein kurzzeitiges Ereignis. Wenn die Geschichte doch anders läuft, na, und es gibt natürlich auch genug noch gerechtfertigte Alternativszenarien, dann müssten wir auch unsere Wechselkursprognosen anpassen.
Zur Geldpolitik, die Unabhängigkeit der Geldpolitik, die Unabhängigkeit der Zentralbanken von der Politik ist ein hohes Gut. Können Sie kurz einordnen, warum das so ist und so bleiben sollte?
Ja, da gibt es ja auch, oder etwas früher, mittlerweile haben wir uns alle daran gewöhnt und haben das eigentlich so hingenommen, dass die Unabhängigkeit von Notenbanken da ist. Es gab früher doch etliche akademische Papers, die bewiesen haben, dass halt die Unabhängigkeit von Notenbanken auch dazu beigetragen hat, dass halt Preisstabilität erreicht wurde. Ja, weil es ja auch darum geht, um Glaubwürdigkeit. So ganz einfach, wenn ich als Notenbank glaubwürdig bin, und das kommt doch auch über Unabhängigkeit, dann muss ich im Grunde genommen weniger machen mit meiner Zinspolitik, um meine Ziele zu erreichen. Ja, weil dann die Marktteilnehmer einfach mal davon ausgehen, dass es schon so kommen wird. Ne? Nehmen wir uns mal dieses Beispiel EZB. Frau Böhme weiß es auch, schauen die einfach nur mal die langfristigen Inflationsprognosen an im Privatsektor, das ist immer eigentlich 2,0 oder 1,9, ne? Weil eigentlich alle Marktteilnehmer davon ausgehen, die EZB wird irgendwie schon ihr Inflationsziel erreichen, ja, weil so eine EZB extrem unabhängig ist. So, wenn ich keine unabhängige Notenbank habe, gut, dann brauchen wir nur mal in die Türkei zu schauen, dann müssen wir nur mal in andere Entwicklungsländer schauen, dann habe ich eine deutlich höhere Inflationsrate, habe eigentlich auch nochmal viel höhere Volatilität, viel größere Ausschläge und vor allem auch eigentlich eine sehr prozyklische Geldpolitik, die dann gefahren wird. Also von daher ist Unabhängigkeit einer Notenbank ein absolut wichtiges Gut. Wir brauchen uns nur die Entwicklungsländer anzuschauen und brauchen es gar nicht irgendwie 100 Jahre zurückzugehen in der Geschichte, um zu sehen, was dann passiert. In Deutschland kennen wir die Geschichte von der Hyperinflation. Also was passiert, wenn halt Notenbanken komplett für politische Zwecke eingesetzt werden, dann endet das eigentlich immer mit viel, viel zu hoher Inflation.
In den USA hat sich der politische Druck auf die Fed jetzt allerdings erhöht. Von der US-Regierung wurden wiederholt schnellere, deutliche Zinssenkungen gefordert. Aus Ihrer Sicht, welche Risiken birgt das, insbesondere für die globale Finanzstabilität und auch die Rolle des Dollars?
Ich denke fast, dass sich die Situation in den USA wieder ein bisschen beruhigt hat. Ne? Die Gefahr oder die Angst war eigentlich noch größer, als wir dann die Ernennung von Kevin Warsh bekommen haben. Und der ist ja noch nicht mal durch. Das ist der Traumkandidat von Donald Trump. Gab es eigentlich ein klein bisschen einen Aufatmen. Ja, wären wir, ich denke auch nicht, dass wir in so eine Situation kommen werden. Ich denke, dass der politische Druck wieder zurückgehen wird. Ja, ganz ehrlich. Aber angenommen, ich liege daneben. Wir würden auf einmal wieder noch mehr politischen Druck bekommen aus dem Weißen Haus, ja, wo man ja auch immer sagen muss, ja, wir wissen das ja alle, zu dritt im Weißen Haus weiß das nicht jeder. Nur wenn ich den Leitzins senke, dann werden nicht unbedingt die Finanzierungskosten für Immobilienkredite billiger in den USA oder auch nicht die Zinsen auf Kreditkarten. Also da muss der ein oder andere vielleicht nochmal ein bisschen sich nachschulen, was Volkswirtschaftslehre angeht. Aber natürlich wäre ja für finanzielle Stabilität, sollten wir echt starke Zinssenkungen in den USA bekommen, dann würde das natürlich wieder noch mehr Liquidität in den Markt pumpen, wo schon unheimlich viel Liquidität da ist. Also das könnte die Finanzstabilität noch mehr in Gefahr bringen, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, denn auch Kevin Warsh, selbst wenn er ein paar Zinssenkungen machen würde, er steht doch auch dafür, dass er eigentlich ein sehr konservativer Geldpolitiker ist. Er ist niemals ein Fan gewesen von QE, also dem Anleihenkaufprogramm. Er ist kein Fan gewesen von übermäßiger Notenbankliquidität. Also ich bin da eigentlich, muss ich sagen, relativ entspannt und gehe davon aus, dass wir genau das sehen werden, was wir auch damals mit Jerome Powell bekommen haben, nämlich, dass es erst unheimlich viel Aufregung gibt über den Wunschkandidaten von Donald Trump unheimlich viele Sorgen darüber, dass er nur ein Handlanger sein könnte vom Weißen Haus, und letztendlich entpuppt er sich als ganz normaler Geldpolitiker.
Sie haben gesagt, dass der Dollar die globale Leitwährung bleiben wird. Was sind Ihre Hauptgründe dafür?
Erster Hauptgrund: Es gibt weiter noch keine adäquate Alternative. Wir haben noch nicht den Global Euro Moment, den einige vor einem Jahr ausgerufen haben. Da müsste Europa wirklich noch mehr seine Hausaufgaben machen. Wir haben keine glaubhafte, adäquate Alternative. Der zweite Punkt ist, dass wir dann auch die Wirtschaftskraft der USA weiterhin stark ist, solange jedenfalls die KI-Welle rollt, auch dazu sagen. Der Kapitalmarkt in den USA einfach so tief integriert ist, dass er auch seinesgleichen sucht, gibt es aktuell noch kein Gegenstück dazu. Und der vierte Punkt, und das sehen wir jetzt gerade wieder im Mittleren Osten, wenn Sie sich mal anschauen, was definiert auch eine globale Leitwährung, dann ist es leider Gottes auch militärische Macht, militärische Vormachtstellung. Und genau das sehen wir, genau das machen die USA seit Anfang des Jahres. Also ich sehe aktuell wirklich keine richtige Alternative. Ja, und auch das ist so, ja, natürlich kann auch mal der Dollar noch wieder an Wert verlieren, aber ein Wertverlust bedeutet nicht, dass ich automatisch nicht mehr die internationale Leitwährung bin.
Was müsste denn die EU tun, damit sich der Euro stärker entwickelt?
Was muss Europa machen? Im Grunde genommen, wahrscheinlich müssen wir wirklich mal machen, unterstreichen, weil Pläne haben wir genug und auch gute Pläne haben wir genug. Also, Europa muss natürlich erstmal dafür sorgen, dass es auch wirklich wirtschaftlich wieder, ja, an den Tisch der Großen kommt, wie Mark Carney gesagt hat. Dafür muss ich halt all das machen, was jetzt auch in den letzten Wochen diskutiert wurde, ja, auch beim informellen Gipfeltreffen in Belgien der Regierungschefs. Ich muss Wettbewerbsfähigkeit stärken, das heißt, ich muss in der Tat arbeiten am internen Markt, dass der wirklich mal grenzenlos wird. Ich muss zu einer mehr Energieunion kommen. Zeigt uns der Krieg im Mittleren Osten auch, genau die Diskussion, die wir eben hatten. Also ich muss einfach auch unabhängiger werden von anderen, was die Energiepolitik betrifft. Ich werde einfach auch doch echt deutlich investieren müssen. Ich muss dahin kommen, dass auch, versuchen wir, auch unsere Verteidigung in der Lage ist, halt wirklich auch Europa zu verteidigen, wenn es hart auf hart käme. Dann brauche ich, ja, das ist natürlich auch Musik in den Ohren vom BDB. Ich brauche die Kapitalmarktunion, ja, auch ganz deutlich. Warum brauche ich die Kapitalmarktunion nicht wieder, um ein Buzzword ankreuzen zu können, aber ich muss halt eigentlich privates Kapital aktivieren. Darum geht's ja. Und wir besitzen in Europa unheimlich viel Spargeld, wir sind immer noch vermögend, aber da muss ich halt dafür sorgen, dass dieses Kapital halt auch eingesetzt wird in sinnbringende, zukunftsorientierte Investitionen. Und dann muss ich auch noch das andere Thema, das sehen die internationalen Anleger natürlich auch, ich muss das Problem des demografischen Wandels in Europa auch angehen, weil das nämlich auch bestimmend ist über im Grunde genommen unser Potenzialwachstum. Von mir werden Sie jetzt nicht hören, dass wir auch noch einen Eurobond brauchen. Ich bin der Meinung, dass wir genug Safe Assets haben, aber es gibt andere Kollegen, die da auch ab und zu jetzt sagen, dass man auch noch einen Eurobond bräuchte.
Das heißt, einige Aufgaben, vor denen wir in Europa stehen, und wir müssen jetzt, wie Sie es so schön gesagt haben, ins Machen kommen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Ja, Friederike, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
Wir schauen derzeit wieder stärker auf die Preise, insbesondere auf den Energiepreisanstieg. Jetzt wird viel davon abhängen, wie lange die Auseinandersetzungen im Mittleren Osten andauern. Auch für die Notenbanken, denn sie müssen dann schauen, ob sie entweder auf einen Preisanstieg reagieren müssen oder durch einen kurzfristigen Energiepreisschock hindurchschauen können.
Geldpolitik bleibt spannend. Für die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik ist ihre Unabhängigkeit, also die Unabhängigkeit der Zentralbanken von der Politik, ganz entscheidend. Gerade auch in den USA, zumal der US-Dollar unangefochten Leitwährung ist und laut Herrn Brzezinski auch bleiben wird.
Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.